Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil du wirst uns bestimmt berichten, wie es im Finanzministerium war. Du warst ja bei Lars Klingbeil, der ja oft in diesem Podcast manchmal nicht so gut weggekommen ist bis jetzt. Vielleicht ändert sich das gleich, mal schauen. Insofern, ich bin ganz gespannt, was du zu berichten hast. Und wir sprechen dann wahrscheinlich mal über das Altersvorsorgedepot. Klingt jetzt erstmal langweilig, aber ist eigentlich ganz spannend. Erzähl doch mal, wie war es in Berlin?
Ja, also es war eine Informationsveranstaltung, kann man sagen, zum Altersvorsorgedepot und auch zu der Frühstartrente und war ein relativ kleiner Rahmen. Das hat man jetzt zum ersten Mal unter Lars Klingbeil gemacht. Das gab es ja bei Christian Lindner öfter mal, dass man dann eingeladen wurde, wenn es eben was Neues zu verkünden gab, um dann die Information wirklich also von der ersten Quelle dann vom Bundesministerium der Finanzen zu bekommen. Und waren insgesamt ja 6 Akteure, sage ich mal, eingeladen, war ein Creator-Treffen ich kann ja mal alle nennen, das muss ja Vollständigkeit haben. Also Siemens Finanzen, die Hava war eingeladen, dann Finanztipp war da, Wir lieben Steuern waren da, klar ist natürlich ein Steuerthema. Levi Penell war da, das fand ich auch ganz interessant, der natürlich eine junge Zielgruppe hat, die es auch betrifft. Und die Zeit war da, so als klassisches Medium, die natürlich aber auch einen starken Social-Media-Auftritt, einen reichweiten starken Social-Media-Auftritt haben. Und ja, meine Wenigkeit, also wir waren da zu 6 und haben dann einen kleinen Vortrag bekommen über das Altersvorsorge-Depot und auch über die finanzielle Bildung. Da will man das Projekt weitermachen. Das hat Christian Lindner ja auch gestartet. Also man kann schon sagen, auch wenn es wahrscheinlich im Bundesministerium der Finanzen manche Leute nicht so gern hören, im Prinzip wird jetzt das Christian Lindner Projekt weitergeführt. Ja. Christian Lindner hat ja selber mal gesagt, die beste Idee, die die neue Regierung hier hatte. So. Aber ja, war ganz interessant. Also es gab dann inhaltlich einen Vortrag, da gehen wir heute noch drauf ein. Wir wollen ja heute über das Altersvorsorgedepot sprechen. Und dann gab es nochmal die Chance, mit dem Minister zu drehen. Aber der war sehr stark zeitlich eingespannt. Am Nachmittag war noch eine öffentliche Veranstaltung, eine Vorwahn, Termine. Also man muss schon sagen, das Leben als Minister ist schon anstrengend. Also wenn man denkt, ja, man macht mal ein bisschen Politiker, um zu chillen, also dem ist nicht so. Das ist schon sehr anstrengend. Muss viel arbeiten. Aber war ganz nett. Lars Klingbeil, muss man sagen, sehr freundlich. Ja, ist natürlich ein anderer Art, sage ich mal, wie jetzt bei Christian Lindner. Ganz andere Menschen, aber war sehr freundlich, war informativ und war nett. Ich meine, manche werden wahrscheinlich die ersten Reels schon gesehen haben von mir, in Kooperation tatsächlich auch mit Lars Klingbeil. Das war ja eigentlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Christian Lindner je gemacht habe. Also ich habe dann ein Co-Autor-Reel mit Lars Klingbeil plus da auch mal mit dem Bundesfinanzministerium gemacht.
Hat das was für die Reichweite gebracht?
Ja, für die Reichweite vom Bundesfinanzministerium sicherlich. Ja. Für meine, glaube ich, eher weniger. Ja, vielleicht ein bisschen.
Ja, und hattest du denn die Gelegenheit, meinen Auftrag zu erfüllen und da mal auch Richtung den hohen Steuern den einen oder anderen Kommentar abzulassen und der hohen Bürokratie? Hat sich die Möglichkeit ergeben, oder?
Nee, also es war tatsächlich so, dass eigentlich geplant waren, 15 Minuten pro Person, ja, also 6x15 Minuten zu filmen. Dann war aber zwecks vorhergehenden Termin und Anschlusstermin halt wenig Zeit. Wir hatten dann ja also insgesamt 3 Minuten Zeit, 3 bis 4 Minuten pro Person. Und dann habe ich mich da gedacht, okay, jetzt da mehrere Themenblöcke da anzureißen, in 3-4 Minuten Film. Also ich habe es praktisch im Vorgespräch, habe ich schon nochmal ein paar Sachen angemerkt. Ja. Aber jetzt on cam, da habe ich mich dann tatsächlich aufs Altersvorsorgedepot beschränkt und habe aber eine Geschichte habe ich noch mit reingenommen, nämlich den steuerlichen Erfassungsbogen. Habe gesagt, hey, das könnte man hier alles mal ein bisschen verständlicher und einfacher machen. Das habe ich mir noch erlaubt. Aber ja, jetzt so, klar, 3, 4 Minuten kann es jetzt
Nein,
nicht
natürlich.
irgendwie 1000 Themen ansprechen. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir uns mal kennengelernt. Das ist ja auch ganz gut, nachdem ich noch gesagt habe, hier, der will mich hier nicht einladen. Wurde jetzt noch eingeladen. Also man hat jetzt mal kennengelernt und jetzt mal schauen. Vielleicht gibt es auch mal, wie damals bei Christian Lindner, vielleicht auch mal ein Livestream, wo man dann mal die Möglichkeit hat, vielleicht mal eine halbe Stunde, Stunde zu sprechen. Das ist natürlich dann ja mal angenehmer als irgendwie nur 3, 4 Minuten, zack, 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 und dann einer nach dem anderen. Ja, ja, also von dem her. Aber war ein ganz, ganz netter Termin.
Und hast du noch sowas so Spannendes zu berichten zum Ablauf? Wie muss man sich's vorstellen? Im BMF sind da strenge Sicherheitskontrollen oder ist das alles ganz, ganz entspannt oder wie hat man?
Ja, also du musst dich natürlich, klar, du wirst erstmal natürlich eingeladen, dann kommst du auf eine Liste, musst halt einen Ausweis mitbringen an der Pforte. Es gibt da zwei Eingänge, ja, so also ein Haupteingang und so ein Nebeneingang. Bei Christian Lindner sind also wir immer über den Nebeneingang rein, aber jetzt bei Lars Klingbeil durfte man dann über den Haupteingang rein, ja. Und dann, ja, wirst du halt ja, nach deinem Ausweis gefragt und musst du dann auch abgeben, also kriegst du dann erst wieder, wenn du rausgehst, und musst halt dann immer so einen Besucherausweis tragen. Wobei, ich glaube, die Leute, die da waren, die haben die Leute, die gefilmt haben, etc. gekannt, aber klar. Ja, und dann geht's los, da wirst du halt abgeholt. Und ja, das ist ja ein riesiges Gebäude. Ja. Gibt's verschiedene Räume, sieht auch alles gleich aus, also alles selbst gleich aufgebaut. Also ob du jetzt im dritten oder vierten Stock bist, siehst du gar nicht, sieht alles gleich aus. Und dann ist es immer in einen Raum reingekommen, da gab es dann was zu trinken, Kaffee und Wasser. Ja. Und dann, ja, sind wir in so einen relativ großen Konferenzraum gekommen, wo auch praktisch Termine stattfinden, wo auch übersetzt wird. Also die haben dann praktisch auch simultan Übersetzerkabinen in diesem Konferenzraum gehabt. Falls halt wahrscheinlich irgendwelche anderen Finanzminister, die halt kein Deutsch oder vielleicht auch nicht so Englisch reden, dann irgendwann mal vorbeikommen. Und ja, dann im Vorraum gab es dann praktisch diese Infos und dann praktisch zum repräsentativen Austausch für Bilder und Videos ging man dann in diesen großen Raum, was dann relativ witzig war, weil am Ende waren halt dann irgendwie war ein Kameramann, einer vom BMF und dann halt der Creator und Lars Klingbeil. Das heißt, wir saßen da in so einem riesigen Raum für irgendwie, weiß nicht, 50 Leute und ja, immer zu 4, zu 5 dann drin. Aber klar, war natürlich so ein bisschen ja, repräsentativ ein bisschen schöner fürs Video, weil, also ohne jetzt dem Finanzministerium zu nahe zu treten, die Räume da sind jetzt halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja.
Ja, lieber so, als wenn da so ein teurer Prunkbau ist, den wir alle bezahlen mit unseren
Ja,
Steuergeldern. Ja, also
absolut.
ich finde das ganz, ganz positiv.
Ja, einer aber bei Instagram geschrieben, das kann nicht sein, dass jetzt hier Lars Klingbeil irgendwie Geld ausgibt, dass hier du vorbeikommst. Und dann hat er gesagt, ich bin schon auf eigene Kosten vorbeigekommen. Also keine Sorge, habe jetzt da nicht irgendwie Geld dafür bekommen, dass ich jetzt da einmal ins Bundesfinanzministerium komme. Im Prinzip hat es mich Geld gekostet, weil es gab jetzt auch keinen Auslagenersatz oder sowas. Also das mal so zu den Randinfos. Ja, da wurde sorgsam mit den Steuergeldern umgegangen. Die haben auch, also man muss auch sein eigenes Filmteam mitbringen, was vom Ablauf her auch so ein bisschen, da denke ich mir, da wäre es vielleicht gut eingesetzt, das Steuergeld gewesen, wenn dann einer vom Bundesfinanzministerium alles mitgefilmt hätte und geschnitten hätte vielleicht, weil mussten halt dann 5 Leute oder 6 Leute waren es ja, dann ihr Team mitbringen. Also die Zeit hat ein Kamerateam dabei gehabt, irgendwie, was weiß ich, Finanztipp hat das Kamerateam dabei gehabt, ich habe das Kamerateam dabei gehabt und so weiter und so fort. Also man hat dann praktisch 6 Mal irgendwie in einer Stunde auf- und abgebaut. Da wäre vielleicht so ein bisschen Steuergeld für die Kommunikation gar nicht blöd gewesen, aber ja, also ich glaube, sie sind natürlich auch vorsichtig. Also ja, wenn
Ja,
es
klar.
da irgendwie dann heißt, irgendwie, was weiß ich, Lars Klingbeil bezahle wie Influencer, dann wäre es natürlich schlecht und dementsprechend ja, muss man das selber tragen. Also der Berlin-Trip hat mich jetzt zumindest bei dem Termin mehr gekostet, als er eingebracht
Na.
hat.
Na. Ja, ist ja sowieso so eine Sache, Social Media und Politiker, ja, die, manche haben das ja echt ganz gut drauf und viele eben nicht. Ich glaube, der Lars Klingbeil ist ja da momentan noch eher so neutral unterwegs, aber es gibt ja viele, die das Social Media Spiel auch ganz gut gemeistert haben. Ich finde es so ein bisschen amüsant, hier in Sachsen-Anhalt ist ja jetzt auch Landtagswahlkampf, ja, und die CDU hier, die will jetzt auch ein bisschen Social Media machen und es ist wirklich, also wer es mal gesehen hat, ich weiß nicht, ansonsten, wer mal schmunzeln will, soll sich es mal anschauen, also es ist wirklich, also da fragt man sich echt, wer auf diese Idee kommt, diese Videos zu produzieren. Aber ja, also so ist es natürlich auch sehr unterschiedlich, ne? Manche haben eben schon da Kompetenz und manche eben nicht. Und vielleicht ist es auch besser, wenn man dann manches eher lässt oder das Leuten überlässt, die sich damit auskennen, ja. Tja, wollen wir mal zum Fachlichen kommen? Also vielen Dank für deine Ausführungen, ja, sehr spannend. Aber können wir ja vielleicht wirklich nutzen, um mal über dieses Altersvorsorgereformgesetz zu sprechen. Hat nämlich auch ganz schön viele steuerliche Änderungen trägt das in sich.
Absolut. Also es war ja dann am nächsten Tag, also wir waren dann im Finanzministerium und am nächsten Tag, letzte Woche war es dann im Bundestag in der ersten Lesung. Das war natürlich ganz interessant, ja, dass man dann, das war wirklich, also das war Realtime-Information. Also das war schon ganz cool eigentlich, so zumindest wenn man so ein Steuernerd ist, dass man halt dann im Finanzministerium praktisch vor der ersten Lesung noch die Information zu diesem Gesetz bekommt. Was dann schon einen Tag später im Bundestag war. Und das war halt schon ganz interessant, weil dann, klar, waren die Reels fertig produziert und dann irgendwie, keine Ahnung, um 13 Uhr habe ich es gepostet und um 15 Uhr war dann der Termin im Bundestag. Also das war schon relativ real-time. Und ja, ich meine, das Ziel ist klar, es soll die Riester-Rente ablösen. Die war ja, also ich habe es mal als kleiner Flop bezeichnet im Video mit Lars Klingbeil, aber ja, kann man auch als großen, großen Flop bezeichnen. Also bei manchen ist es schon gelohnt, gerade bei der Kinderzulage und so weiter, wenn er nicht so viel zuzahlen muss und nimmt die Kinderzulage noch mit, dann war schon ein guter Return on Investment, aber insgesamt, ja, war es einfach zu bürokratisch, zu teuer, ja. Und die Zahl ist ja sogar rückläufig der Riester-Verträge. Also da muss man schon was machen und die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Deswegen soll es eben jetzt ein staatlich gefördertes Depot geben über dieses Altersvorsorge-Reformgesetz. Ist noch nicht durch. Also die erste Lesung war, es muss noch durch Bundestag und dann durch Bundesrat. Und kommen wir noch sicherlich drauf im Verlauf des Gesprächs, gerade der Bundesrat. Ratet auf der Kostenseite, das habe ich auch angesprochen. Dann ein paar Anmerkungen. Ja, aber es ist auf den Weg gebracht und da muss man fairerweise sagen, es lag ja eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, in der Schublade von der Ampel. Ja, es war kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich mache es trotzdem. Also es war wirklich kurz vor Einprägung in den Bundestag und dann ist halt eben die Ampel geplatzt. Also es lag eigentlich schon in der Schublade. Da hat man es eben wieder rausgeholt. Und jetzt ist es eben in leicht abgeänderter Form dann durch den Bundesrat zumindest durch die erste Lesung. Und ich meine, das Konzept ist eigentlich relativ klar. Man will die Leute motivieren, langfristig am Kapitalmarkt ihre Rente zu sichern. Dass das unter Lars Klingbeil passiert, hätte ich wahrscheinlich vor einem Jahr auch noch nicht gedacht. Oder vor zwei. Aber ja, ist ja eine gute Sache. Also mal unabhängig von parteipolitischen Geschichten ist ja gut, dass es sowas gibt, dass die Leute an den Kapitalmarkt gebracht werden über so ein staatlich gefördertes Depot, und da kann man einfach gesagt dann eben lebenslang in ETFs sparen unter anderem und dann bekommt man eben Zulagen vom Staat, kann das absetzen, aber da können wir mal Schritt für Schritt durchgehen, was da so geplant ist.
Ja, ich schlage vor, dass ich vielleicht noch mal kurz versuche, das so zu vergleichen mit dem, was es jetzt gibt. Du hast ja gerade schon gesagt, Riester-Rente. Letztendlich gibt es ja da aktuell auch Zulagen, wenn man eben so einen Riester-Sparvertrag abschließt. Und man kann diese Beiträge, die man in diese Riester-Altersvorsorge einzahlt, auch von der Steuer absetzen. Also konkret kannst du diese Beiträge als Sonderausgaben abziehen und musst sie dann musst dann erst eine Versteuerung vornehmen, wenn du später eine Rente bekommst. Ja, so ähnlich soll das jetzt auch ausgestaltet sein, aber natürlich konkret dann doch ganz anders, was das Produkt vielleicht doch irgendwie interessanter machen könnte. Und zwar, der eine große Unterschied ist ja, dass bei der Riester-Rente gab es ja so eine Garantie oder gibt es so eine Garantie. Das heißt, der Anbieter muss dir garantieren, dass du das zurückbekommst, was du mal eingezahlt hast. Jetzt mal ganz lapidar gesagt, ne? Und das führt natürlich dazu, nach meinem Verständnis, bin jetzt kein Versicherungsvertreter oder Finanzmensch, aber nach meinem Verständnis führt das natürlich dazu, dass die Anbieter dir eigentlich am Ende gar kein so gutes Angebot machen können oder du gar nicht voll von den Entwicklungen der Kapitalmärkte profitieren kannst, weil natürlich die Bedingung ist, dass das Kapital immer erhalten bleiben muss und letztendlich auch mal so ein Crash am Kapitalmarkt letztendlich nicht passieren darf. Und das führt eben dazu, dass du am Ende nur eine mickrige Rendite bekommst, weil die Kapitalanlagevarianten natürlich stark eingeschränkt sind. Und hinzu kommt eben noch, dass das Ganze dann schön durch die Versicherungslandschaft getragen wurde und dann eben jeder Versicherungsvertreter natürlich eine Abschlussprovision bekommt und eine laufende Provision dafür, dass er diesen Vertrag letztendlich abgeschlossen hat. Und das gepaart, einerseits hohe Kosten und niedrige Rendite, führten dann eben dazu, dass sich die Riester-Rente trotz der Zulagen und der Steuererleichterungen durch diesen Sonderausgabenabzug eigentlich in vielen Fällen kaum noch gelohnt hat. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, ne, wenn man jetzt irgendwie Kinder hatte, dann gab es noch Kinderzulagen, dann sah das vielleicht schon ein bisschen besser aus. Aber im Großen und Ganzen lautete eigentlich die Empfehlung zuletzt immer, mach das lieber nicht mit der Riester-Rente, leg das Geld selber an. Und genau diese Probleme sollen ja jetzt so ein bisschen korrigiert werden. Ja, dass man einfach sagt, du kannst eben auch die Kapitalanlage, es muss diesen Kapitalerhalt nicht zwingend geben, was ja eh ein bisschen bescheuert ist, weil wenn du jetzt in einem Horizont von 30 Jahren denkst, dann ist das ja sehr, also äußerst sicher, dass das Geld in 30 Jahren oder die Anlage am breit gestreuten Aktienmarkt mehr wert ist als das, was du eingezahlt hast. Das ist ja so gut wie sicher. Und dann ist diese Regelung, dass das Kapital nicht sinken darf und man entsprechend auf Produkte ausweichen muss, die jetzt eben nicht aus Aktien bestehen, die ist ja eigentlich Quatsch, wenn man einen langen Horizont hat.
Ja, absolut. Ja, und auch die Kostenseite. Ich meine, ich habe es da beim Bundesfinanzminister angesprochen, die Kostenseite ist natürlich bei Riester zum Teil auch sehr hoch gewesen. Und das ist auch jetzt aktuell noch eine Diskussion, weil es ist ja so, man muss natürlich vorweg mal sagen, da wurde bei LinkedIn schon ein bisschen gehatet. Klar, du kannst jetzt nicht dieses Altersvorsorgedepot direkt mit einem ETF vergleichen. Da gibt es natürlich noch andere Kosten etc. pp. Also die Gesamtkosten sind da ja automatisch höher, weil eben dann in diesem Altersvorsorgedepot eben alles zusammengefasst wird. Nicht nur die reinen Fondskosten, die ja sowieso anfallen. Allerdings, ja, ist aktuell geplant 1,5% Verwaltungsgebühren pro Jahr. Und das ist natürlich relativ hoch, also finde ich zumindest. Ja. Der Bundesrat findet das auch und hat gesagt, ja gut, wir können es mal auf 1% runter machen. Ich habe sogar gesagt, vielleicht idealerweise auf unter 1%. Gut, wenn du es jetzt theoretisch, keine Ahnung, also hat natürlich auch keiner Bock drauf von den Anbietern, wenn man dann nichts daran verdienen kann. Und dann ist es vielleicht auch deswegen ein Rohrkrepierer. Aber ja, ich finde halt persönlich 1,5% pro Jahr Verwaltungsgebühren zu hoch. Ja, wenn ich das mit so einem klassischen ETF vergleiche, selbst wenn du alle Kosten mit reinrechnest, da bist du vielleicht bei 0,4-0,5%, wenn du es mal richtig durchrechnest. Ja. Reine ETF-Gebühren bei so einem weltweit gestreuten Aktien-ETF eher 0,2%. Klar, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber ich finde halt 1,5% pro Jahr persönlich zu viel, ja, und glaube auch, dass es nochmal angepasst wird, vielleicht dann auf 1% pro Jahr Verwaltungsgebühr.
Ich meine, immerhin, wenn ich jetzt mal die Position derjenigen einnehmen will, der diese hohen Kosten verteidigt, dann soll es ja so sein, dass es keine Abschlusskosten geben darf. Also die Abschlusskosten müssen verteilt werden auf die Laufzeit, sodass du letztendlich bei diesen 1,5%, das sind dann die Effektivkosten, ja, also all-inclusive. Das könnte man jetzt zur Verteidigung sagen, aber ich bin letztendlich auch bei dir, wenn man sich so anguckt, was hier so große Vermögensverwalter nehmen, wenn die jetzt hier für wohlhabende Leute die Depots verwalten, dann bieten die das eigentlich geringer an, als dass diesen 1,5%, ja, dass diese Vermögensverwaltung von irgendwelchen großen Banken kriegt man günstiger. Und ja, vielleicht, jetzt bin ich raus, weil es gerade mein Telefon geklingelt hat. Andererseits könnte man natürlich sagen, lass es doch den Markt entscheiden, ja. Also dieser 1,5% ist ja so eine Art Deckel, wenn ich das richtig verstehe, ne? Und es kann ja dann jeder Anbieter für sich Werbung machen, wenn er günstigere Konditionen anbieten kann. Das heißt, ich kann ja vielleicht ganz gut sein, dass es so eine Deckelung nach oben gibt, dass das nicht wieder so völlig ausartet wie jetzt bei den Riester-Renten. Und dann lass es doch dem Wettbewerb der Anbieter überlassen, da dass sich das beste Angebot am Ende durchsetzt. Insofern ist das vielleicht ganz nett, das auch noch weiter zu reduzieren, aber am Ende, denke ich, kann das auch ganz, ganz gut funktionieren, wenn man das bei den 1,5% lässt, wäre zumindest so meine Vermutung.
Ja, also man kann vielleicht, es gibt dann einen ausgewählten Topf an Fonds, den man dann besparen kann. Also ich kann jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Options-Knockout-Putz irgendwie hochriskant mir.
Kryptowährung geht das?
Kryptowährung geht auch nicht.
NFTs auch nicht? Nee.
Geht auch nicht. Also man kann jetzt keine so High-Risk-Sachen machen und sich das dann staatlich fördern lassen. Also wird es eine Auswahl geben, aber klar, so die klassischen, sei mal, Weltportfolios à la MSCI World wird schon möglich sein, was natürlich jetzt oft auch besser ist durch diese fehlende Beitragsgarantie, was ja erstmal sich schlecht anhört, aber du hast es ausgeführt, ist ja im Prinzip ja besser, man lässt es einfach laufen, weil wenn man es langfristig betrachtet, über irgendwie 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre, je nachdem, wie man anfängt, dann ab 2027 das Altersvorsorgedepot zu besparen, ist es natürlich besser, man hat so einen weltweit gestreuten Aktien-ETF im Prinzip im Depot liegen. Ja.
Aber jetzt lass uns noch mal überlegen, warum sollte man das jetzt machen? Also es gibt jetzt irgendwie vom Staat so eine vorklassifizierte Mantel, wo man reinsparen kann mit Maximalgebühren von 1,5% pro Jahr, der dann eben auch so eine gewisse Zertifizierung hat, eine staatliche. Und was soll jetzt der Anreiz für mich sein, das zu machen, anstatt einfach mir irgendwo ein Depot zu suchen und zu sagen, ich lege da frei mein Geld an? Was soll mich dazu motivieren?
Ja, einerseits die Zulage, ja, also es gibt da eine Grundzulage und eine Kinderzulage und andererseits die steuerliche Absetzbarkeit. Ja. Leider ist das Altersvorsorgedepot im Rentenalter, wenn man dann das Kapital verbraucht, auch nicht steuerfrei. Das wäre natürlich der Oberknaller, dass man sagen würde, okay, alles, was man da rein macht, dann das ist steuerfrei. Dann würde es mal die Leute richtig motivieren, da rein zu sparen, das ist aber nicht der Fall. Jetzt nehmen wir mal an, jemand zahlt irgendwie 600 Euro ein und bekommt dann dafür 180 Euro Grundzulage und hat jetzt, nehmen wir mal an, er hat zwei Kinder, ja, das heißt pro Kind nochmal 150 Euro Kinderzulage. Kommt man auf Zulagen von insgesamt 480 Euro bei einer Einzahlung von 600 Euro. Also das ist natürlich schon krass, das ist eine Förderquote von 80%. Das ist natürlich schon ganz, ganz interessant, wenn man dann eben für 600 Euro jetzt in dem Beispiel irgendwie eine Förderung von irgendwie 80% bekommt. Da muss der ETF schon gut laufen, dass man auf diese Rendite kommt. Also von dem her ist das schon ganz interessant. Klar, wenn man mehr einzahlt, kann man auch mit Förderung kriegen. Jetzt machen wir das Beispiel, die doppelte Einzahlung, 1200 Euro, heißt doppelte Grundzulage, 360 Euro. Und jetzt machen wir nur mal ein Kind, so als Beispiel, dann sind wir bei 300 Euro Kinderzulagen. Das heißt Zulagen bei einem Kind von dann insgesamt 660 Euro. Das heißt, selbst wenn man jetzt nur in Anführungszeichen ein Kind hat, ist man immer noch bei einer Förderquote von 55%. Man sieht, klar, das geht runter. Je weniger Kinder ich habe, desto weniger Kinderzulage, das ist ja auch logisch, ja, bekomme ich. Aber klar, diese Förderung, wenn ich das mal mit so einem weltweit gestreuten ETF vergleiche, pro Jahr, die da vielleicht 7% macht, lass es mal 8% sein, das ist natürlich schon ganz interessant. Ja, das sind natürlich jetzt keine wahnsinnigen abartigen Beträge, aber es deckt natürlich schon, sage ich mal, das Förder- oder das Einzahlungsverhalten von vielen ab. Ich meine jetzt mit dem Beispiel, was ich jetzt gerade gemacht habe, ja, 1200 Euro pro Jahr sind immerhin 100 Euro pro Monat, ja, und da hast du natürlich eine ordentliche Förderquote und die hast du eben nicht, wenn du einen normalen ETF investierst. Dagegen, wie gesagt, muss man natürlich die Kosten rechnen, die sind bei einem normalen ETF dann geringer, ja, wenn ich einfach bei, was weiß ich, bei den klassischen Depotanbietern mir eben so bei einem Neobroker ein Depot mache. Allerdings, klar, die Förderungen sind ganz interessant und natürlich auch die steuerliche Absetzbarkeit. Hm. Dann, ja.
Dann noch mal eine Frage oder eigentlich ein Hinweis. Zulage heißt ja hier in dem Moment nicht, der Staat zahlt dir das Geld aus, sondern der investiert ja mit, oder?
Ja.
Also du zahlst da 600 Euro in den Vertrag ein und der Staat würde eben auch nochmal 400 Euro einzahlen. Und dann hättest du halt insgesamt 1000 Euro, die da angelegt werden und dann für dich eben angespart werden. Und du hast ja gerade die Quoten genannt hier in diesem einzelnen Beispiel. 80% werden dazugegeben, 50% dazugegeben. Das ist ja wirklich eine Ansage, ja. Also da das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so uninteressant. Da kommt ja schon einiges zusammen. Vielleicht nochmal kurz, wie ist eigentlich die Metrik? Ja, also es gibt, die Zulage beträgt letztendlich 30 Cent je gespartem Euro. Ab 2029 soll die 35 Cent betragen, zumindest für die ersten 1200 Euro. Das heißt, du kommst erstmal bis zu 1200 Euro, kriegst du bis zu 360 Euro dazu. Und dann, wenn du noch mehr einzahlst, sinkt diese Zulage auf 20 Cent je gespartem Euro, also 20% Zuschuss, dann bis 1800 Euro, sodass man grundsätzlich ohne Kinder auf bis zu 480 Euro kommt, die dann der Staat dazu gibt. Und du hast schon gesagt, bei Kindern kommt dann noch pro Kind was on top. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es ja hier für alle, die noch nicht 25 sind, gibt es noch einen Berufseinsteigerbonus von 200 Euro, um das so ein bisschen.
Da sind wir leider raus, Christian.
Ja, gut, dass du es noch
knapp
mal sagst.
Vorbei,
ne?
Knapp vorbei.
Ja. Aber vielleicht wären wir ja drin. Es gibt ja noch die günstiger Prüfung. Also tatsächlich ist es ja so, nehmen wir mal jetzt die Kinder außen vor, lassen wir mal die Kinder außen vor, dann haben wir ja gerade gesagt, 30 Cent, also 30%, 30 Cent je Euro heißt ja, 30% gibt es dazu. Und später dann noch 20 Cent beziehungsweise 20% ab 1200 Euro sind es dann noch 20%, die man on top kriegt. Aber dann gibt es ja noch die sogenannte günstiger Prüfung. Also das eine sind ja die Zulagen, die werden dann direkt in den Vertrag eingezahlt. Und am Ende des Jahres macht man ja dann in seine Steuererklärung und hat dann ja diese Bescheinigung von diesem Depot, dass man jetzt hier diese 1800 Euro beispielsweise eingezahlt hat. Und dann könnte man das ja in seiner bei seinen Sonderausgaben ansetzen und dann würde das eben von dem Einkommen noch abgezogen werden und dann würde natürlich, je nachdem wie hoch der persönliche Steuersatz ist, könnte sich da auch noch eine Steuererstattung ergeben. Und wenn man natürlich jetzt sagt, der persönliche Steuersatz ist deutlich über diesen 30% oder eigentlich reicht ja schon über 30%, ja, und das ist ja bei vielen der Fall, der Grenzsteuersatz ist ja schnell bei über 30%, da muss man ja gar nicht so viel verdienen, dann gibt es also on top eigentlich auch noch eine Steuererstattung, wobei da die Zulage halt angerechnet wird, ne? Da gibt es so eine günstige Prüfung und das darf man halt auch nicht vergessen, dass, ne, wir haben jetzt gesagt, wir sind nicht mehr 25, dafür haben wir vielleicht einen Grenzsteuersatz von über 30%, das heißt, dann würde halt da noch der Effekt mit hinzukommen, also auch dann kann es sich lohnen, wenn man über 25 ist und schon ein entsprechendes Einkommen hat.
Ja, ja.
Aber vielleicht das nochmal zur Einschränkung. Selbstständige sind ja jetzt hier außen vor, ne? Das heißt, man muss ja, also es gibt da zwar irgendwie einen langen Katalog, aber klassischerweise geht es um Angestellte, die sozialversicherungspflichtig sind. Beamte sind meines Erachtens auch betroffen oder förderfähig. Ich glaube aber die klassischen Selbstständigen nicht. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Für die gibt es ja immer noch diese Rürup-Rente. Ich glaube, da ändert sich nichts. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nach dem, was ich aber weiß, ist es ja jetzt schon bei dieser Rürup-Rente, die ja jetzt für die Selbstständigen ist, ist es ja jetzt schon so, dass man da auch ohne Beitragsgarantie anlegen kann. Also da gibt es ja jetzt schon Produkte, die am Ende in einen ETF am Aktienmarkt investieren können, sodass man diese krassen Probleme wie bei der Riester-Rente ja bei der Rürup aktuell gar nicht so hat. Ich glaube, deswegen wird die auch nicht reformiert, mein Verständnis. Falls es jemand genauer weiß, gerne Feedback senden, aber das ist so, wie ich das jetzt kapiert habe oder mir.
Was man machen kann, ist die Riester-Rente, das soll möglich sein, dann praktisch umzulagern in Altersvorsorge-Depot und die Zulagen sollen dabei auch erhalten bleiben. Also das ist geplant. Mhm. Ich glaube, da balduert man so ein bisschen aus, wie man es genau macht dann im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Aber man muss jetzt nicht praktisch die Riester-Rente kündigen. Und wahrscheinlich sollte man es auch nicht. Mein klares Gesetzgebungsverfahren läuft noch. Aber das soll möglich sein, dass man eben den bestehenden Riester-Vertrag dann überführt ins Altersvorsorgedepot. Also das soll möglich werden.
Ich glaube, das treibt viele um. Also da habe ich zumindest schon viele Kommentare oder Nachrichten auch gesehen, was soll ich denn jetzt bloß mit meiner Riester machen, um Gottes Willen, das ist ja alles so ungünstig und viele haben ja dann auch das teilweise rückabgewickelt, dann werden da die Zulagen.
Ich zum Beispiel.
Da muss man ja auch diese Steuervorteile zurückzahlen, die man bekommen hat. Ist teilweise trotzdem besser, als wenn das vielleicht weiterlaufen würde, das hatte schon vielleicht sicherlich auch gute Gründe, aber dass es jetzt so eine Option gibt, da aus diesem Riester rauszukommen und dann vielleicht da weiterzumachen, kann ja auch ganz gut sein.
Ja, ich habe das relativ zeitnah da wieder aufgelöst, wo ich irgendwie, ich gedacht, ja, ich war da erstmal der Meinung, das ist eine gute Sache. Und da habe ich so gemerkt, ja, irgendwie ist nicht so geil. Klar, man wird auch dann irgendwie älter und lernt mal ein bisschen dazu. Ja, dann habe ich es, ich glaube sogar, als ich damals in der Bank gearbeitet habe, wieder rückabgewickelt. Und es wirklich die Zahl sinkt auch. Neulich eben da so eine Statistik gesehen. Also es ist nicht nur so, dass die stillgelegt werden, sondern tatsächlich auch gekündigt werden. Und ja, also jetzt aktuell, die Frage ist natürlich, aber das war hätte Fahrradkette. Wie hat man sich entschieden, wenn man jetzt gewusst hätte, sowas kommt und man kann es da überführen, aber gut, so ist es. Also ich würde jetzt mal vielleicht, wenn man vorhat, das zu kündigen, vielleicht mal ein bisschen abwarten, wie da die genauen Konditionen sind und was tatsächlich im Bundestag und Bundesrat beschlossen wird. Weil wenn ich das irgendwie umschichten kann, dann kann es schon Sinn machen, praktisch das noch laufen zu lassen. Aber jo, man wird sehen, was das künftige Gesetzgebungsverfahren bringt. Ja.
Mhm. Es gibt noch zwei wichtige Punkte. Das eine ist, gibt es denn sowas wie eine Vorabpauschale? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass wenn man jetzt hier in so ein ETF investiert, ganz normal über irgendeinen Broker, und man reinvestiert die Gewinne automatisch. Ne? Man bekommt ja jährliche Dividenden oder ausgezahlt. Dann muss man sie ja versteuern, wenn man sie ausgezahlt bekommt. Oder wenn man so ein Produkt hat, was das automatisch wieder anlegt, einen thesaurierenden ETF, dann muss man ja diese Vorabpauschale zahlen. Wie sieht es denn da hier eigentlich aus? Ist das dann davon befreit oder wird die da auch fällig?
Ja, also es ist keine Vorabpauschale, also keine Steuer auf die Vorabpauschale fällig, laut Gesetzesentwurf zumindest mal. Das ist ganz gut, ja, weil es natürlich auch Einfluss auf den Zinseszinseffekt hat, zumindest mal, wenn man den Freibetrag eben von aktuell 1.000 Euro pro Jahr und pro Person ausgeschöpft hat. Und das ist natürlich schon ganz gut. Ich meine, können wir natürlich auch mal als Anregung geben, vielleicht, dass man das für normale ETFs auch mal wieder rückabwickelt. Also es ist schon, ich muss neulich auch mal schauen, ich habe ja noch so ein Firmendepot Ich habe das Wort mehr da abgebucht, weil die Bank auch nicht irgendwie das im Verwendungszweck irgendwie drin hatte. Und dann habe ich gedacht, hä, was buchen die mir jetzt irgendwie 178 Euro ab? Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, Vorabpauschale. Das ist auch geil. Und dann habe ich gedacht, hä? Dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt teure Ordergebühren gehabt oder was? Und habe dann mal nachschauen müssen. Vielleicht auch eine Anregung an die Banken, heute ist Anregungstag, gerne in den Verwendungszweck schreiben, dass es sich um die Vorabpauschale handelt, dass man nicht panisch denkt, hier werden irgendwelche horrenden Gebühren irgendwie abgebucht. Aber ja, wie gesagt, also großer Vorteil des Altersvorsorgedepots ist, dass immer laut Gesetzentwurf während der Laufzeit keine Steuer auf die Vorabpauschale zahlen muss. Die Regel soll aber nicht, glaube ich, für die ersten 1.800 Euro gelten, ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, sondern nur für Einzahlungen zwischen 1.801 und dann einem Maximalbetrag dieser 6.840 Euro. Da soll es dann keine Steuer auf die Vorabpauschale geben. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein Entwurf, kann man noch, der Finanzausschuss ist ja noch dran, vielleicht werden da so ein paar Geschichten, wie jetzt eben Kostenseiten hier Grenzbeträge etc. vielleicht nochmal angepasst, dass es nicht wieder in Bürokratie endet. Ja,
du hast die Höchstgrenze gerade schon gesagt, 6.840 pro Jahr kann man dann da einzahlen und dann natürlich das auch in seiner Steuererklärung am Ende als Sonderausgabenposition abziehen. Das ist der Höchstbetrag. Gar nicht so wenig, ja. Ich glaube, aktuell war das deutlich niedriger. Ich meine 2.100, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja.
Das heißt auch eine starke Ausweitung. Es gibt aber natürlich einen Haken, finde ich. Und zwar ist das natürlich dann ein Vertrag, an den man bis zum Renteneintritt nie wieder rankommt. Ja, also wenn man da einzahlt und dann eben der Meinung ist, ich bräuchte das jetzt vielleicht, weil ich ein Unternehmen kaufen will. Ich bräuchte das, weil ich auswandern will. Ich bräuchte das, weil meine Waschmaschine kaputt ist und so weiter. Dann ist das Geld halt weg. Aber ich glaube, darum geht es ja auch dem Staat hier, ja, dass man eben diese mögliche Altersarmut bekämpft, indem man eben so ein Produkt anbietet und dann vielleicht auch irgendwann mal eingestehen kann, dass das mit der gesetzlichen Rente, dass es da doch Kürzungen geben muss. Das wäre ja dann die Folge, wenn es so eine breite Säule an privater Altersvorsorge gibt, dass man vielleicht auch ernsthaft sagen kann, okay, wir können diese hohen Rentenversicherungsbeiträge von den wenigen, die noch arbeiten, dann in 10, 20 Jahren nicht mehr zahlen. Jetzt müssen wir ein bisschen die gesetzliche Rente kürzen, worauf es ja wahrscheinlich hinauslaufen wird. Und dafür braucht es, glaube ich, ja dann auch diese private Rente. Am Ende geht es ja vielleicht auch im großen Big Picture darum. Und deswegen natürlich die Bedingung, dass man dann wirklich bis zum Renteneintritt an das Geld nicht ran kann. Und wenn man dann in der Rente ist, aktuell ja mit 67, wer weiß, wie es dann in einigen Jahren oder Jahrzehnten ist, vielleicht mit 70, 75, dann ist ja auch nicht so, dass man dann eine tolle Auszahlung kriegt, sondern da gibt es eine Rente. Und da gibt es ja dann ein Wahlrecht, das ist ja auch neu. Aktuell wäre es ja so, dass man einfach eine Leibrente bekommt. Das heißt, man guckt eben, wie hoch ist jetzt der Kapitalwert, was man da bekommen hat und was man angespart hat. Und das wird dann eben in eine Leibrente umgewandelt. Das heißt, man bekommt monatlich einen Betrag und den gibt es eben so lange, wie man lebt. Und das ist natürlich, kann je nachdem, was man für eine Erwartung an sein eigenes Lebensende hat, kann das natürlich auch dann so sein, dass man sagt, Mensch, da kriege ich ja vielleicht gar nicht mehr so viel Geld, obwohl ich hier so viel angespart habe. Deswegen soll es auch ein Wahlrecht geben, zu sagen, okay, ich möchte es nur bis zum 85. Lebensjahr haben und dann soll die Rente aufhören. Und wenn man sich natürlich dann dafür entscheiden würde, würde man natürlich insgesamt mehr Rentenzahlungen bekommen, weil das Langlebigkeitsrisiko, ne, wenn du dann 100 wirst, ist egal, ab 85 hört das Geld auf zu fließen. Und das macht es natürlich dann auch für denjenigen, der dir die Rente zahlt, natürlich das Versicherungsunternehmen, natürlich viel besser kalkulierbar. Deswegen wird die Rente dann viel höher sein.
Ja.
Wie würdest du dich da entscheiden?
Ja, naja, also zumindest mal zu der Auszahlungsphase soll es ja einmalig die Option geben, bis zu 30% praktisch vom Depotwert zu entnehmen. Ja, so eine Art Teilkapitalisierung. Aber ja, man muss schon sagen, das ist also viel unflexibler als ein klassischer ETF-Sparplan. Ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich auch, so mit so einer Rürup-Rente. Also wenn du das in so einem Versicherungsmantel machst, dann kannst du ja auch nicht einfach während der Ansparphase irgendwie rein und raus gehen. Ja. Da ich hoffe, dass ich länger lebe als 85, würde ich mich vielleicht eher für die lebenslange Rente entscheiden. Ist natürlich bei allem eine Wette, aber das ist ja auch das Gute an so einer Versicherung. Also die Leute hacken manchmal immer auf diesen Versicherungen rum, zum Teil zu Recht, aber zum Teil auch zu Unrecht. Weil was ist denn, wenn der ETF-Sparplan dann irgendwie mit 85 fertig ist? Ja, du kein Geld mehr hast und wirst dann 105. Ja, was machst du die 20 Jahre noch? Also so eine lebenslange Rente ist natürlich schon ganz was Interessantes. Und ich kann mir auch vorstellen, also bis mal jetzt, wenn wir jetzt, nehmen wir an, also wir starten jetzt, das soll jetzt zum 01.01.2027 losgehen, wir starten jetzt zum 01.01.2027 mit dem Altersvorsorgedepot. Dann kann es sein, also da werden schon ein paar oder nicht nur ein wenige wahrscheinlich 100 oder älter werden, bis es dann mal ausgezahlt wird. Du weißt ja auch nicht, was kommt, medizinischer Fortschritt, künstliche Intelligenz etc. Ich glaube, wir werden künftig wahrscheinlich mehr 100-Jährige oder sehr relativ sicher mehr 100-Jährige sehen, als wir jetzt sehen. Also von dem her, wahrscheinlich besser lebenslange Rente.
Machen wir dann eine Special-Folge zu unserem 100. Geburtstag, um mal optimistisch zu sein. Aber ich habe gelesen, die Deutsche Rentenversicherung hat das auch kritisiert, diese Wahloption, die es da geben soll. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, haben die gesagt, wenn man jetzt 65 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, als Frau über 85 Jahre alt zu werden, bei 60% und als Mann bei 40%. Also jetzt schon, ne? Und wahrscheinlich, wenn man in 20 Jahren oder 25 Jahren dann einer von uns beiden 65 ist, Fabian, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich noch höher, dass man das 85. Lebensjahr überlebt. Insofern ist es wahrscheinlich so, dass man eher doof wäre, das zu nutzen. Oder es ist natürlich auch so ein Anreiz, um zu sagen, na gut, wenn ich mit 85 ins Pflegeheim muss, dann zahlt das ja eh die Staatskasse für mich. Deswegen will ich das Geld lieber vorher haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wahlrecht vielleicht noch rausfällt, dann auch durch den Bundesrat oder so. Mal gucken. Das kann vielleicht auch, um es einfacher, unbürokratischer zu machen, könnte das vielleicht auch wegfallen, meine ich.
Absolut. Ja, soll mal noch auf die Frühstartrente kurz eingehen. Die soll ja.
Was ist das denn?
Zusätzlich geben, 10 Euro pro Kind pro Monat, ja, das ist dann zusätzlich zum Altersvorsorgedepot, was man an Förderungen bekommt und es soll eben zwischen 6 und 18 Jahren dann gezahlt werden und soll auch, also hier, da kommt auch noch, ich glaube, das poste ich morgen, das ist real, hat, wie der Finanzminister es gesagt hat, das sind natürlich keine Riesenbeträge, aber soll halt die Leute so ein bisschen motivieren, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch so ein bisschen dann die finanzielle Bildung zu stärken, dass es eben einen Zinseszinseffekt gibt und so weiter und so fort, kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, ob jetzt da 10 Euro pro Monat so wahnsinnig viel ist, aber kann natürlich auch, keine Ahnung, Oma, Opa und so weiter können da dann auch nochmal einzahlen. Also man sollte sich, glaube ich, nicht auf den Staat verlassen und die Erträge aus dieser Frühstartrente bleiben dann auch steuerfrei bis zum Renteneintrittsalter. Also die Eltern können dann praktisch auch so hier ein Vorsorgedepot anlegen.
Ich habe da noch gesehen, die Frage ist ja, wenn du jetzt Eltern hast, die dann dieses, du musst ja dann irgendwas machen, um diese 10 Euro zu bekommen, ja, du musst ja dann sicherlich irgendwo so einen Vertrag abschließen und sagen, hier, ich möchte da, keine Ahnung, selbst was einzahlen für mein Kind und zusätzlich will ich eben diese 10 Euro haben vom Staat, okay. Und die Frage ist ja dann, da gibt es ja vielleicht auch bildungsfernere Schichten, wo man dann sagt, na gut, die werden da sicherlich kein Interesse haben, was macht man denn mit denen? Und da soll es ja dann auch, ich zitiere mal hier aus dem BMF, was ich da gefunden habe, dass es dann, wenn die Eltern sowas nicht eröffnen, soll es eine bürokratiearme und kostengünstige Auffanglösung für die Kinder geben, für die die Eltern nicht sparen. Und die Kapitalanlage des nicht abgerufenen Förderbetrags erfolgt kollektiv nach Kohorten bei einer Bei einer nachträglichen Depoteröffnung durch die Eltern oder später können die Mittel in der Auffanglösung, die in der Auffanglösung gelandet sind, auf den persönlichen Vertrag übertragen werden. Also ich meine, das klingt natürlich zielstrebig, aber ich befürchte, dass dann für diese Aktionen dann wieder irgendwie 750 neue Stelle, ja, Formulare und einen Haufen Beamte eingestellt werden, die dann diese Auffanglösung da irgendwie verwalten oder auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das wegen den 10 Euro so sinnvoll ist, da habe ich doch schon so meine Zweifel, wenn an der anderen Stelle vielleicht auch die Schulen auseinanderfallen in den Kommunen oder irgendwie die Lehrer fehlen. Weiß ich nicht, ne? Aber wir, keine Ahnung, ne?
Ja, du hast ja die Kritik schon von ein paar Player mit der deutschen Rentenversicherung angesprochen. Der Bankenverband kritisiert den Kostendeckel. Also ich kritisiere den als zu hoch für 1,5%. Ich kritisiere den insgesamt. Ja. Ja klar, will natürlich auch jeder was mitverdienen, aber ist ja auch richtig, ja, dass es dann auch praktisch an den Mann und an die Frau kommt. Ja, wir haben die Kritik schon ein bisschen genannt, ja. Ich bin ein bisschen befangen, ich bin ja großer Freund von so mal investiert, einfach kostengünstig selber in Weltdepot als ETFs, ja, so, klar, die natürlich mitverdienen, die sehen es vielleicht ein bisschen anders, jo.
Ein Konjunkturprogramm für die Versicherungsbranche, würde ich sagen, oder?
Deutschland. Ja, ich mein, grundsätzlich ist es ja gut, also wenn jetzt Leute da motiviert werden durch diese Förderung und hier die steuerliche Absetzbarkeit da zu investieren in eben so ein Weltportfolio, dann kann es von mir aus auch in so einem Altersvorsorgedepot sein. Also grundsätzlich finde ich das jetzt keine schlechte Sache, wenn man da mehr Menschen, wenn man da die Zahlen mal anschaut, hinkt Deutschland also ein bisschen hinterher bei den Investitionen auch in Wertpapiere und ETFs und so weiter, ja. Ja, also grundsätzlich finde ich das eine gute Geschichte. Jetzt muss man nur noch schauen, halt, dass es nicht zu komplex wird. Ja, wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, weil wenn das wieder so ein Bürokratiemonster wird, ja, und dann vielleicht auch was teurer wird, dann läuft es vielleicht so wie bei der Riester-Rente. Also da muss man mal schauen, dass es eben nicht so wieder ausartet in Bürokratie. Ja.
Vielleicht leasen sich die Versicherungsvertreter, die dann bessere wieder Provisionen bekommen, vielleicht leasen die sich ja dann wieder einen Mercedes und dann geht es den Autobauern auch wieder gut. Ja. Dass dann die Spirale in Gang setzt.
Ja, Christian, bevor wir jetzt hier komplett abdriften, hast du noch letzte
Ja, ich finde eine Sache positiv. Also ja. Offensichtlich nähert sich ja die SPD auch dieser kapitalunterlegten Form der Altersvorsorge an, ja. Also ich meine, wenn das jetzt hier funktioniert und halbwegs ein Erfolg wird, dann könnte man ja vielleicht auch mal einen Schritt weiter denken und sagen, können wir nicht auch das, was in die gesetzliche Rente eingezahlt wird, irgendwo mit einem echten Kapitalwert unterlegen oder wenigstens 10%, 20%, 30% davon, damit eben das Geld quasi nicht von der Hand in den Mund genommen wird, sondern da eben auch so eine Basis an echtem Kapitalstock entsteht, der natürlich dann im besten Fall jedes Jahr 7% wächst und dann eben nach 10 Jahren sich verdoppelt hat. Und dann ist nämlich wirklich irgendwann für die Rentner ein echtes Fundament da und man ist nicht darauf angewiesen, dass die nächste, übernächste Generation noch so viel arbeitet, weil die gibt es ja einfach nicht. Ne? Den demografischen Wandel kennt man ja. Also insofern, vielleicht ist das so der erste Minischritt in diese Richtung, dass man feststellt, dass mit dem Kapital ist gar nicht so schlecht, wenn das jetzt mit der privaten Altersvorsorge klappt. Das wäre vielleicht so ein Lichtblick, den ich dabei hätte. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu dem, was man jetzt hat. Aber so ein großer Wurf sicherlich noch nicht. Aber vielleicht der erste Stein des Anstoßes. Das wäre so mein Fazit dazu.
Ja, das ist doch ein sehr gutes Fazit. Ja, da schließe ich mich mal an. Und ja, Christian, dann hört man sich nächste Woche wieder.
So machen wir das. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.